Als Gerd mich fragte, ob ich einen Sonntag die Predigt übernehmen könnte, habe ich mir das so angeschaut. Was sind denn so die Predigtmöglichkeiten? Man kann ja so in den Losungen schauen, da gibt es ja immer auch einen Predigttext oder einen Losungstext, der letztendlich dann so ein bisschen hinführt oder hinführen kann. Es sei denn, es ist jetzt was ganz anderes dran. Und da gefiel mir das sehr mit den Engeln, und ich habe gedacht, Engel im Haus, das ist ein Thema, da möchte ich mir gerne Gedanken machen. Der eigentliche Text, der stand eigentlich im Jeremia und im Hebräer. Und der ursprüngliche Hebräertext heißt, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Da habe ich mir gedacht, Engel im Haus und man kriegt es gar nicht mit? Das ist ja ein Ding. Vielleicht ist das ja gar nicht so einfach mit den Engeln. Vielleicht muss man das ja erstmal wissen, wie das geht. Und habe gedacht, dann schaust du mal, was so die Bibel erzählt, was in der Bibel berichtet ist, über die Menschen, denen schon mal Engeln begegnet sind. Ich glaube, wir alle, schätze ich mal, sind mehr oder weniger beeindruckt, wenn wir eine Begegnung mit Engeln haben oder von einem nur hören, der eine Begegnung mit Engeln gehabt hat. Also ich denke, das Beeindruckende, das ist immer da. Und nicht zuletzt deswegen ist dieser Begriff ja jedem eigentlich irgendwo präsent und bekannt. Es gibt Engel in den verschiedensten Ausprägungen, sage ich jetzt mal. Und vor einigen Jahren war es ein regelrechter Kult. Man konnte also Bücher ohne Ende über Engelgeschichten hören und lesen. Man konnte viele Figuren dazu zusätzlich kaufen. Menschen waren gefragt, die engelkundlich waren. Das hat mich richtig überrascht und auch ein bisschen verwirrt damals. Und ich denke, es sollte schon auf den richtigen Nenner gebracht werden, in die richtige Reihenfolge. Wir haben vorhin aus Hebräer einen anderen Text gehört, den Martin vorgelesen hat. Der schließt damit, sind nicht alle Engel dienstbare Geister. Das soll aber nicht das Letzte sein, was wir mitnehmen. Es ist sicher richtig. Nur lasst uns vielleicht, oder lasst mir, euch einiges von dem berichten, was ich gefunden habe in diesem Zusammenhang. Ich hoffe, ich kriege es dann so zusammen, dass es hinterher auch zu einer Zusammenfassung kommt, die wir dann so als kleines Päckchen mitnehmen können. Aber ich bitte vorab vielleicht schon mal um Nachsicht, weil ich neige immer dazu, dann auch so ein bisschen abzugleiten. Und dieses Rechts- und Linksschauen ist nicht immer günstig, weil das ist mir jedenfalls manchmal so wie an so einem großen, schönen Buffet, wo ich gar nicht weiß, was ich zuerst essen soll. Und dann ist der Teller immer so klein, wenn ich da schon einmal durch bin. Und wenn ich dann nochmal gehe, bin ich eigentlich schon satt. Und naja. Also ihr dürft gerne die Hand heben, wenn einer denkt, jetzt ist er satt und die anderen auch. Oder ich gucke dann da drauf. Ja, wie gesagt, wenn man jetzt gar nicht gewusst hat, dass ein Engel da ist, vielleicht ist das ja gar nicht so einfach mit dem Erkennen. Und da gibt es so ganz exemplarische Geschichten, wo so Engel dann den Menschen begegnet sind. Und das Erste, was so in der Bibel auffällt, ist natürlich Abraham. Klar, 1. Mose 18. Und da sieht Abraham, als er noch da bei den Eichen von Mamre wohnt, eines Tages zur Mittagszeit einige Fremde mit, also ein Fremder steht hier, Abraham sah plötzlich wenige Schritte vor sich, einen Fremden mit zwei Begleitern stehen. Jetzt ist es da so gewesen, gastfrei zu sein, vergesst aber nicht, das war zu der Zeit absolut mit das oberste Gebot. Ein Fremder wurde dann auch begrüßt und eingeladen und er läuft sofort hin, verneigt sich und sagt, mein Herr, wenn du mir eine Gunst erweisen willst, dann geh nicht an meinem Haus vorüber, ich stehe dir zu Diensten. Und dann holt er Wasser und dann werden die Füße gewaschen und dann wird was zu essen bereitet. Aber da steht nicht, dass Abraham einen Engel gesehen hatte, steht geschrieben, dass er einen Fremden sieht mit zwei Begleitern. Und dann passiert das auch so. Die Fremden lassen sich dort nieder und er trägt auf etwas Leckeres und sie lassen sich schmecken. Und irgendwann fragen sie, wo ist denn deine Frau Sarah? Und dann sagt er, ja, drinnen im Zelt. Und dann erzählen sie, nächstes Jahr um die Zeit werden wir wieder herkommen und dann wird sie ein Kind geboren haben. Sie wird einen Sohn haben. Jetzt ist die interessante Begebenheit, Sarah denkt bei sich, naja, 90 Jahre, das ist schon gewagt. Und lächelt vor sich hin oder es steht so geschrieben, lächelt in sich hinein. Aber irgendwie kriegen die das mit. Und dann fragt dieser Herr, und dann wandelt sich so in der Geschichte von dem Fremden, wird es plötzlich der Herr. Und man ahnt schon, wer dahinter steckt. Und die zwei Begleiter kann man sich auch schon vorstellen, wer das ist. Der sagt, warum lacht denn Sarah? Warum zweifelt sie daran, dass sie noch ein Kind haben wird? Für den Herrn ist nichts unmöglich. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder, dann hat Sarah einen Sohn. Und was antwortet Sarah? Ich habe doch gar nicht gelacht. Sehr spitzfindig. Ich habe ja nur gelächelt. Und dann sagt der Herr, du hast doch gelacht. So. Also Gott entgeht ja nichts. Ne? Und wenn das jetzt wirklich der Herr selber war, dann hat er natürlich gleich gemerkt, was los ist. Und das ist so ein bisschen auch, wie wir oft reagieren, wenn Gott manches Mal vielleicht zu uns redet und naja, dann merkt er doch, wie wir reagieren. Wir reden uns dann so ein bisschen raus. Klar, ich habe in mich reingeschmunzelt und das ist ja nicht gelacht. Das benützt aber nicht viel. Merkwürdigerweise aber ist auch Abraham nicht völlig zweifelsfrei gewesen, denn er hatte diese Ankündigung schon vorher und hat so im Stillen trotzdem auch so bei sich gedacht, naja, ich bin 100, meine Frau ist nicht viel jünger als ich, wie soll denn das gehen? Das heißt so, dieses Zweifeln, vielleicht staunende Zweifeln, ist auch Abraham nicht fremd gewesen. Auf jeden Fall machen sich die drei Männer auf den Weg und Abraham begleitet sie ein Stück. Und dann kommt die Stelle, wo sie dann ihm offenbaren, was sie auf dem Weg zu Sodom mit Sodom vorhaben. Dass das Gericht eigentlich schon vorbereitet und geplant ist und dass Sodom untergehen soll. Und da fängt diese wunderbare Geschichte an, wo Abraham dann anfängt zu feilschen. Das ist echt orientalisch. Also er sagt da, wenn da aber jetzt 50 Gerechte in der Stadt wohnen. Und dann sagt der Herr nur, um 50 Gerechte will ich die Stadt verschonen. Und dann denkt er sich, oh, vielleicht sind es ja nicht 50, vielleicht für weniger. Und dann sagt er, tut mir leid, ich muss nochmal einwenden. Und dann kommt er mit 45 und dann sagt er, okay, auch mit 45 lasse ich die Stadt stehen. Und dann geht es auf 40, auf 30, auf 20. Schließlich landet er bei 10. Und als er bei 10 ist, sagt der Herr nur, auch für 10 werde ich die Stadt nicht untergehen lassen. Ich verschone sie auch wegen 10. Damit brach der Herr das Gespräch ab. Ich meine, er hätte dann auch gesagt, naja, wenn einer drin wohnt, denn er wusste ja, Lot ist da, natürlich. Aber er hatte auch gehofft, Lot, der ja vorher gesagt hat, er zieht zu den Städten und Abraham sagte, ich ziehe in die andere Richtung, damit es keine Konflikte zwischen den Hirten gibt. Dieser Lot, hatte er gehofft, ist dort nicht allein, als alleiniger Gerechter, um den es sich lohnt. Ja, ihr wisst, Sodom und Gomorra, beide sind untergegangen und ziemlich heftiges Gericht Gottes ist dort passiert. Diese beiden Begleiter, die sind während diesem kleinen Geplänkel oder wie heißt das, Feilschgeschäft weitergegangen und später lesen wir, dass die zwei eben nach Sodom kamen und Lot sie aufnahm. Und das heißt auch, die Stadt wollte natürlich diese Fremden, um ihr Vergnügen mit denen zu treiben. Und dann drängen sie auf Lot ein und wollen in das Haus. Es ist eine ziemlich verzweifelte Geschichte. Am Ende schafft es Lot noch nicht mal, seine Schwiegersöhne zu überzeugen, dass die Stadt untergeht, dass sie mitkommen. Er flieht, indem die Engel ihn packen und vor die Stadt zerren, mehr oder weniger, weil er da auch nicht so ganz sofort reagiert. Und nur seine Töchter nimmt er, seine beiden. nimmt er mit und seine Frau, die sich unglücklicherweise am Schluss dann doch umdreht. Ihr wisst das, ne? Lots Frau. Ich brauche nicht weiter darauf einzugehen. Das ist so die erste Geschichte, wo so eigentlich Engel des Herrn oder der Herr selber erwähnt werden. In der ganzen Bibel ist es nicht immer eindeutig zu erkennen. Ist es jetzt ein Engel? Ist es ein Engel des Herrn? Sind es jetzt Fremde oder Männer? Und ihr merkt, auch Abraham ist erstmal ja gastfrei. Also das ist nicht so, dass er sagt, hey Engel, ihr seid herzlich willkommen, kommt mal rein. Das heißt, man muss schon genau gucken. Zweite Geschichte war mit Lot, die dritte ist dann ein bisschen eindeutiger, weil das ist die Beschreibung, wie Jakob die Engel sieht. Und Jakob, der ja dann diesen Traum hat und diese Vision, der sieht ja die Himmelsleiter, heißt es. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es eine breite Treppe. Und da, auf dieser breiten Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reicht, kamen die Engel auf die Erde herunter. Vielleicht sah er die Pforte des, ja, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Auf jeden Fall an diesem Ort hat er dann sofort einen kleinen Altar gebaut, hat gesagt, das ist ein heiliger Boden hier und hat später dann auch da eine Stätte gegründet, eine Stätte, die er Bethel nannte, das Haus des Herrn. Da war die Vorstellung noch sehr klar, das ist der Ort, wo die Engel zur Erde kommen, das ist ein heiliger Ort. Und die Vorstellung war noch sehr erdverbunden, sage ich jetzt mal. Und sehr praktisch eigentlich. Aber es steht nirgendwo geschrieben, dass nur an dieser Stelle die Engel zur Erde kommen. Und das lässt sich im Weiteren auch nicht wirklich begründen. Die nächste wirklich auffällige Begegnung Engel und Mensch ist natürlich mit Mose. Auch Mose, da wird gesagt, ihm erschien der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn war in diesem Dornbusch und es brannte eine Flamme und er sah, dass diese feurige Flamme diesen Dornbusch gar nicht verzehrte. Hier ist der Engel des Herrn genannt und er soll letztendlich auch hier die Begegnung mit dem Herrn selber symbolisieren. Wie ich schon sagte, es ist nicht immer eindeutig zu klären, ist es der Herr selber? Und manches Mal muss derjenige, der konfrontiert ist damit, auch erstmal sich so rantasten. Es sind aber auch Stellen in der Bibel, wo die Engel gar nicht so nett sind, wie vielleicht diese Fremden hier, die Mose begegnet sind oder Abraham. Es sind Stellen, wo ein Engel zum Beispiel zu Zachäus kommt. Das lesen wir im Lukas 1. Und das ist die Geschichte, wo im Grunde Johannes der Täufer angekündigt wird. Die wird natürlich zu Weihnachten nicht gelesen, weil zur Weihnachtsgeschichte gehört das nicht dazu, aber im Grunde gehört es doch dazu. Weil Johannes ist ja der Wegbereiter unseres Herrn. Und auch seine Geburt wurde durch einen Engel angekündigt, genau wie die Geburt Jesu, später der Maria angekündigt wurde. Und das liest sich so, Zachäus sah plötzlich einen Engel des Herrn, er stand an der rechten Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Zachäus war ein Priester und seine Frau übrigens auch. Er erschrak und bekam große Angst, also man muss nicht ein Hirte auf dem Feld sein, um zu erschrecken, wenn ein Engel einem begegnet. Man kann auch Priester sein und im Grunde denkt man ja, so ein Priester sollte doch geübt sein mit sowas. Ist aber nicht so. Und wieder, das machen die Engel wohl gerne, sagt er, du brauchst dich nicht zu fürchten. Fürchte dich nicht. Das ist sehr schön. Vielleicht ist das ja auch schon so ein Hinweis, wenn man merkt so, da sagt einer, fürchte dich nicht, obwohl man schon große Furcht hat. Vielleicht ist das ja schon ein Indiz, wir haben es mit einem Engel zu tun. Auf jeden Fall erzählt er ihm, dass seine Frau Elia, guten Morgen, dass die Frau von ihm namens Elisabeth einen Sohn bekommen wird. Und den soll er Johannes nennen und so weiter und so weiter. Und dann sagt der Zacharias zu dem Engel, woran soll ich denn erkennen, dass du recht hast? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. kennen wir doch. Und da sagt der Engel, ihr merkt, vorher steht da, also bei mir in der guten Nachricht, ein Engel des Herrn. Und jetzt, nicht der Engel des Herrn, aber ein Engel des Herrn. Und jetzt, nachdem Zacharias fragt, sagt der, ich bin Gabriel. Einer von denen, die vor Gottes Thron stehen. Gott hat mich gesandt, um mit dir zu sprechen und dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich dir gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis es soweit ist. Ja, man ist sprachlos im übertragenen Sinne, sicherlich, wenn man wirklich einem Engel begegnet. Aber Zachäus wurde sprachlos gemacht, weil er so ungläubig war. Das heißt, eine Begegnung mit einem Engel muss nicht immer nett ausgehen. Eine andere Geschichte, die ich auch dazu sehr interessant finde, ist die von Bileam. Und die muss ich nochmal im Alten Testament nachblättern. Das ist nämlich im 4. Mose 22. Da zeigt sich, wie das enden kann. Bileam, das ist so eine Gestalt für sich. Manche sagen, das war ein Prophet oder es ist ein Prophet. Die Übersetzung, die ich habe, die beschreibt ihn als den Magier. Und das trifft es auch so ein bisschen. Das ist nämlich eine sehr merkwürdige Geschichte, wer das mal nachlesen will, im 4. Mose 22. Es ist schon recht spannend. Denn dieser Bileam soll von einem der damaligen Könige der Moabiter angeheuert werden, damit er das Volk Israel verflucht. Der Moabiter-König, vielleicht kennt ihr seinen Namen, Podolski? Nee, Balak war es. Balak, ja. Also Balak, der Moabiter-König, der hat sich das ganz fein ausgedacht. Hat mitgekriegt, Israel rauscht so in seinem, die Israeliten rauschen so durch das Land und scheinbar ist denen kein Feind zu groß. Und jetzt hat er langsam Muffen bekommen und denkt sich, die haben irgendwie einen Gott, der ist so groß, dass die immer nur gesegnet werden. Und dann lässt er nach diesem Magier, nach diesem Bileam schicken, weil er gehört hat, das ist ein Prophet wohl, dem alles Mögliche gelingt, und will den sozusagen kaufen, damit er das Volk verflucht, damit der Segensstrom abgeschnitten ist. Ganz klug gedacht. Und er lässt halt nach Bileam schicken. Delegation, Bileam soll kommen. Er sagt auch, worum es geht. Und er gibt denen gleich schon den Wahrsagerlohn mit, steht hier. Oder den Prophetenlohn manchmal, je nachdem, welche Übersetzung das ist. Aber schon interessant, also die kommen nicht mit leeren Händen, die haben schon gleich so das mit, was man üblicherweise zu der Zeit, wenn man jetzt so einen einstellte, wohl gab. Also, nachdem der Bileam das hört, sagt er, bleibt über Nacht hier. Morgen kann ich euch sagen, welche Anweisung mir der Herr gegeben hat. Also er hatte irgendwie schon einen Draht. Und jetzt kommt in der Nacht Gott zu Bileam und fragt, was sind denn das für Männer? Und er erzählt ihnen das, ja, ihr der Moabiterkönig hat sie geschickt, ich soll das Volk, das da aus Ägypten gekommen ist, verfluchen, ist so groß und so stark und er möchte davon nicht untergehen. Gott aber sagt dann zu dem Bileam, geh nicht hin, geh nicht mit ihnen. Du darfst dieses Volk nicht verfluchen, denn ich habe es gesegnet. Und dann sagt er morgen, Bileam, ihr müsst alleine nach Hause gehen. Der Herr hat mir verboten, mit euch zu gehen. Und Balak lässt natürlich nicht locker. Der denkt sich, naja, war vielleicht noch nicht genug, was ich dem gegeben habe. Muss ich vielleicht noch mal ein paar würdigere Leute schicken. Und schickt die nächste Generation oder nächste Delegation, jetzt habe ich's. Und lässt sagen, komm doch bitte, ich werde dich reich belohnen und alles tun, was du von mir verlangst. Tu mir doch nur den einen Gefallen und verfluche dieses Volk. Jetzt sagt Bileam ganz großartig, also Balak mag mir alles Silber und Gold geben, das er besitzt, aber gegen den Befehl des Herrn, meines Gottes, kann ich auch nicht den kleinsten Schritt tun. Aber bleibt über Nacht. Bleibt über Nacht bei mir zu Gast, vielleicht hat der Herr mir noch etwas zu sagen. Komisch, ne? Habt ihr das auch schon mal erlebt, ja? Da kommt so eine Anregung, eine Anfrage. Ihr merkt, das ist nicht ganz richtig, das ist nicht echt, das ist auch nicht in Gottes Sinn. Denn eigentlich war es ja eindeutig. Gott hat gesagt, geh nicht hin. Und Gott hat gesagt, ich habe dieses Volk gesegnet, du darfst es nicht verfluchen. Damit ist die Sache doch geklärt. Jetzt steht Biliam da und sagt, der kann mir alles Gold und Silber geben und ich kann trotzdem nichts tun. Und dann knickt er ein. Ja, toll. Warum lässt er die denn jetzt über Nacht wieder bei sich? Ist er doch vielleicht, hat er doch vielleicht ein bisschen zu groß getönt mit dem Gold und Silber? Ist das vielleicht doch reizvoller, als er zugeben möchte? Er will dann also Gott nochmal fragen. Ich kenne da von Oswald Chambers so eine Auslegung, da sagt er, warum fragst du Gott, wenn Gott eindeutig geredet hat? Wenn Gott eindeutig was gesagt hat und es klar ist, dann ist es eigentlich sowas wie Hohn, nochmal hinzukommen und zu sagen, ey, ich hätte da noch was. Könnten wir vielleicht noch. Da muss man schon genau vielleicht gucken, was sind die eigentlichen Beweggründe? Was ist in meinem Herzen, das mich bewegt, jetzt das nochmal in Frage zu stellen? Denn das ist es ja. Es ist ein Infragestellen. Und dennoch, also man kann jetzt was über Biliam lernen und ein bisschen auch über uns selber, weil wir alle ja mal so sicherlich bei der einen oder anderen Sache geneigt sind, dann doch dasjenige zu biegen, dahin, dass es vielleicht doch in Gottes Plan passt, weil wir das, was wir wollen, vielleicht doch wollen. Wir können aber auch eine ganze Menge über Gott lernen. Wie geht er damit um? Erstmal kommt Gott tatsächlich und spricht zu Biliam. Auch diese Männer kommen also von Balak und wollen dich holen, fragt er. Geh ruhig mit ihnen, aber nur das sollst du tun, was ich dir sagen werde. Und es geht weiter, dass die am Morgen dann aufbrechen. Biliam sattelt seine Eselin, macht sich also mit den Abgesandten auf den Weg. Und dann steht hier im Vers 22, darüber wurde Gott zornig. Wie jetzt? Er hat doch gerade gesagt, geh nur hin. Also hier merkt man, Gott ist da nicht so ganz mit einverstanden. Hier kann man auch reininterpretieren oder sich überlegen, dass vielleicht Biliam so einer ist, der eben doch das, was er selber wollte, so ein bisschen über das gestellt hat, was Gott wollte und im Grunde genommen das gemeint hat zu hören im zweiten Go, was Gott da sagt. Aber auf jeden Fall merkwürdiger Konflikt hier. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt kommt die Geschichte, wo dann die Eselin immer wieder am Stocken ist. Dann bleibt sie stehen, dann weicht sie aus vom Weg. Warum? Jetzt kommen wir wieder aufs Thema, ein kleiner Bogen hier. Gott war nämlich zornig geworden und während Biliam mit seinen Dienern dahinritt, stellte sich der Engel des Herrn in den Weg. Die Eselin sah den Engel mit dem gezogenen Schwert in der Hand dastehen und wich ihm aus, ins Feld hinein. Da schlug Biliam die Eselin und trieb sie wieder auf den Weg zurück. Der Engel stellte sich an eine andere Stelle, da war der Weg rechts und links von Mauern begrenzt. Und wieder versuchte die Eselin auszuweichen. Jetzt quetscht sie ihm den Fuß ein, da ist Biliam natürlich völlig sauer und schlägt sie erneut. Und schließlich legt sich die Eselin hin, weil sie natürlich diesen Engel des Herrn sieht und weil sie genau weiß, was passiert, wenn man den Engel des Herrn einfach so, naja, nicht nur begegnet, sondern mit ihm zusammentrifft. Und hier gibt es jetzt so eine nette Erklärung, also die Eselin kann wohl sprechen, heißt es hier. Ist ja auch egal, ob jetzt die Eselin sprechen kann oder ob Biliam nur mitkriegt, was die Eselin denkt oder ob letztendlich Gott ihm das eingibt. Auf jeden Fall kommuniziert er mit der und die Eselin beschwert sich, ob sie denn zurechtgeschlagen werde. Und sagt, du kennst mich doch genau, habe ich dich je irgendwie enttäuscht? Und dann sagt Biliam, nein. Und jetzt öffnet Gott Biliam die Augen und er sieht auch diesen Engel mit dem Schwert dort stehen. Und jetzt wirft sich Biliam zu Boden und bekommt erstmal die Leviten gelesen. Und jetzt sagt er natürlich auf die Frage, warum hast du deine Eselin denn schon dreimal geschlagen? Ich selbst habe mich dir entgegengestellt, weil du auf dem verkehrten Weg bist. Aber deine Eselin hat mich gesehen und ist dreimal vor mir ausgewichen. Du verdankst ihr dein Leben, denn wenn du weitergeritten wärst, hätte ich dich getötet. Nur sie hätte ich verschont. Das ist wieder so ein bisschen auch die Art Gottes, dass er zum Beispiel hier durch eine Eselin, ist ja eigentlich, wurde immer gesagt, ist ein dummes Tier, ist ja gar nicht wahr, sind ja keine dummen Tiere. Aber in dem Zusammenhang fand sich Biliam natürlich viel schlauer als die Eselin. Und genau durch die wird er im Grunde gedemütigt. Und er scheint hier zu erkennen, dass er ziemlich daneben gehandelt hat. Und jetzt sagt der Engel, geh ruhig mit diesen Männern, aber du darfst nur sagen, was ich dir auftrage. Also er schärft ihm nochmal ein, wenn er jetzt mitgeht, ist das gefährlich. Besser wäre gewesen, er wäre gar nicht mitgegangen, aber gut. Das soll ihm die Lektion sein, die ihn standhaft macht vor diesem König. Last but not least, interessanterweise, wieder dreimal lässt dieser König den Biliam antreten, damit er das Volk verflucht. Und letztendlich verflucht das nicht, sondern segnet es. Und der König ist am Schluss so zornig, dass er sagt, scher dich weg und bedank dich bei deinem Gott, dass ich dir jetzt keine Belohnung gebe. Vielleicht ist es auch nur die Furcht, die diesen König hält, diesen Biliam nicht sofort auf der Stelle zu töten. Weil er weiß ja, dass dieser Gott, zu dem der Biliam scheinbar jetzt Kontakt aufgenommen hat, auch das Volk Israel gesegnet hat, welches von den Feinden nicht unterzukriegen ist. Das heißt, Biliam hat in dem Moment, wo er Gottes Wort auch verkündet und sich daran hält, was Gott sagt, den Schutz Gottes. Und dieser eigentlich nicht gerade zart beseitete König hält sich zurück und schickt ihn einfach nur weg, meint ihn damit zu bestrafen, dass er ihm nichts gibt. Es ist so ein bisschen die Geschichte zwischen dem, was Biliams Herz eigentlich will, denn wenn er ein Magier ist, der für Geld diese Dinge tut, dann zeigt das etwas von seinem Charakter. Kein Prophet des Herrn soll Geld nehmen für das, was er tut. Das ist nicht, was Gott den Propheten mitgegeben hat. Am Ende, wenn man weiterliest, sieht man auch, Biliam wird schließlich mit den Moabitern auch getötet. Er überlebt die ganze Sache nicht. Aber in diesem Moment ist die Begegnung mit dem Engel des Herrn gewesen und die kann auch ziemlich unnett sein. Eine letzte Geschichte wäre vielleicht noch die zu erwähnen, wo König Hiskia erlebt, was der Engel des Herrn tun kann. Das ist eine Geschichte aus 2. Könige 19. Nur kurz gesagt, Hiskia wird von Assyrien belagert. Das ganze Volk hat große Angst. Die Heeresmacht ist erdrückend, also rein menschlich, sage ich mal, vernünftig gesehen, hat er null Chance. Und doch hält er zu Gott. Und Gott hält zu ihm. Jetzt muss ich gucken, wo das steht. 2. Könige 19,35. Und in dieser Nacht, nachdem er nicht einknickt und nicht aufgibt, und nachdem Assyrien mit den großen Heerführern Gott verspottet haben, passiert Folgendes. In dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. Alle Achtung. Das heißt, der Engel des Herrn, wenn der sein Schwert zieht, dann ist nicht mehr viel zu machen, eigentlich. Trotzdem, was haben jetzt die Engel mit uns heute zu tun? Wie weit sind wir mit den Engeln verbunden oder in Kontakt? Ist es überhaupt wichtig? Was bewegt Paulus, gleich an die Galater und an die Kolosser zu schreiben, dass sie aufhören sollen, die Engel anzubeten, die Engel zu verehren. Das, was vorhin im Hebräer ja auch angeklungen ist. Niemand hat zu einem Engel gesagt, dies ist mein Sohn. Niemand hat gesagt, setze dich zur Rechten. Das ist das, was auch Paulus und den Schreiber des Hebräerbriefs bewegt hat, zu sagen, lasst alles in seiner Ordnung geschehen. Fangt nicht an, Engel anzubeten, zu verehren, in einer ungebührlichen Weise. Die Engel haben ihre Position. Und wenn wir vorhin gehört haben, Gabriel sagt, ich bin der, der vor Gottes Thron steht, dann sind das ganz hohe Wesen und mächtige Wesen. Aber niemals dürfen sie angebetet werden anstelle von Jesus. Niemals dürfen wir das verwechseln. Und es gibt nicht nur Engel des Lichtes, die von Gott gesandt sind. Wir wissen genau, es gibt auch Engel, die abgefallen sind, die nun Gott entgegenstehen. Es gibt dunkle Engel und sie herrschen im Grunde genommen in Eigenregie, beziehungsweise mit dem, der über die Finsternis regiert. Und diese Engel sind jetzt schon verurteilt. Diese gottfeindlichen Engelmächte können sich auch als Elementargeister zeigen. Und in nicht wenigen Kulturen werden genau die verehrt. Es ist daher gut zu wissen, dass Jesus diese Mächte besiegt hat. Und es ist für uns gut, dass wir wissen, mit Jesus können sie uns nichts anhaben. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht losrennen und meinen, in eigener Kraft könnten wir dem widerstehen. Beileibe nicht. Wenn wir an Jesus bleiben, wenn wir uns an Jesus halten, wird er uns den Schutz geben. Haben wir den Schutzraum, der geöffnet ist, der vorhanden ist, weil Jesus diese Mächte überwunden hat. Und Paulus muss an die Galater und die Kolosser schreiben, ihr wart doch früher, wart ihr solche, die diese Mächte angebetet haben. Und heute müsst ihr das nicht mehr. Ihr müsst keine Angst mehr haben. Er sagt zum Beispiel in Kolosser 2, lasst euch also von keinem vorschreiben, was ihr essen oder trinken sollt. Auch um Feiertage wie Neumond oder Sabbat braucht ihr euch nicht zu kümmern. Das ist alles nur ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit ist. Lasst euch auch nicht irre machen von Leuten, die in ihren Visionen die Engelmächte schauen und die sich daraufhin in besondere Frömmigkeitsübung gefallen, um diese Mächte durch ihre Verehrung günstig zu stimmen. Also, weil ich einen Engel gesehen habe, heißt das noch nicht, dass ich deswegen was mehr weiß oder besser weiß als jemand anderes. Es ist was Besonderes, wenn ein Engel eine Verheißung sagt. Natürlich, wir haben das eben ja nochmal Revue passieren lassen, dass Söhne oder Herrscher, dass auch Jesus angekündigt wurde von Engeln. Aber wie gehe ich damit um? Gehe ich damit um, dass ich besonders beeindruckt bin? Mache ich daraus vielleicht eine Frömmigkeitsübung? Das heißt, richte ich mein Leben vielleicht sogar darauf aus? Ich muss immer erst den Herrn fragen. Ein Engel selber, der Johannes, den Seher, in die ganzen Geheimnisse einführt, die noch kommen sollen, zu finden in den Offenbarungen. Ein Engel selber sagt zu ihm, nachdem das alles passiert ist, was er gesehen hat, und die Offenbarung ist ein sehr interessantes und sehr anspruchsvolles Buch. Als alles vorüber war, warf sich Johannes eben vor diesen Engel, der ihm diese Dinge gezeigt hat. Der aber sagte, tu das nicht, ich bin ein Diener Gottes wie du und deine Brüder, deine Propheten und wie alle, die auf das hören, was in diesem Buch steht, bete Gott an. Das ist doch eine klare Hinführung dessen, was wir tun sollen. Werdet frei. Werdet frei wie ich, sagt Paulus zu den Galatern. Ich bin um euretwillen ja auch so frei geworden, wie ihr wart. Werdet frei von Furcht, von Elementarfurcht, von kosmischer Furcht, frei von Furcht vor den Engeln. Nehmt zu in der Furcht vor dem Herrn. Eure Furcht soll eigentlich vor Gott sein. Und selbst Gott begegnet euch in seiner unnachahmlichen Art immer wieder mit großer Geduld. Da, wo wir es nicht verstehen, wo wir es nicht erkennen. Gott geht noch mal eine Schleife mit. Gott lässt sich noch mal runterhandeln. Aber nicht gnadenlos. Passt vielleicht nicht. Also nicht endlos. Klar. Was machen wir mit den Engeln? Ich finde, wir sollten sie achten. Wir sollten sie beachten. Ganz am Ende so der Geschichte in dieser Offenbarung, eigentlich ist ja so eines der letzten großen überlieferten Bücher der Bibel, da stehen ja auch diese Schreiben an die Engel der Gemeinden. Da gibt es ja auch die Engel der Gemeinden, die man wie oder mehr oder weniger als Schutzengel verstehen kann. Und ich glaube auch, jeder von uns hat letztendlich mindestens einen Schutzengel. Und ich denke, wir müssen keine Sorge haben, zu schnell zu fahren oder zu schnell zu fliegen, weil wir haben keine Vorstellung davon, wie schnell Engel sind. Denke ich mal. Und ich weiß es auch. Wie bitte? Wer sich in Gefahr begibt. Das ist zu bedenken. Sicherlich. Ja. Die Sache ist doch, dass wir alle mehr oder weniger eigenwillig sind. Wir alle mehr oder weniger begeben uns in Gefahr. Ich weiß noch, wie ich genau, jetzt komme ich wieder an den Anfang zurück, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Einige haben ohne ihr Wissen Engel aufgenommen. Ich weiß noch, wie ich anfangs so im Glauben dachte, so man muss jetzt alle Leute auf der Straße einladen, wenn die eine Bleibe brauchen, und bei sich übernachten lassen. Das ist doch richtig, oder? Ja, meine Frau sieht das ein bisschen anders. Wir hatten da auch schon mal ein bisschen nicht so gute Erfahrungen. Ich habe in einer Übersetzung gelesen, gastfrei zu sein, vergesst nicht, und besonders Brüder und Schwestern. Und da dachte ich so, ja, das ist doch ein guter Hinweis. Also das ist ja auch, was Paulus selber schreibt zu den Galatern. Als ich bei euch war, habt ihr mich doch aufgenommen, wie ein Bruder, wie eine Schwester. Im Gegenteil, ihr habt mich wie einen Engel Gottes aufgenommen, ja, wie Jesus Christus selbst. Wir hatten damals so, durch die Kontakte so auf der Straße, wo ich ja öfter mit so Drogenabhängigen versucht habe zu reden und ihnen zu sagen, Jesus allein, kamen dann auch welche auf die Idee, dass sie eben eine Bleibe brauchten. Und einmal hatten wir so eine ganz unangenehme Erfahrung, das war eben kein Engel, den wir da aufgenommen haben, am Ende fehlte doch recht viel, leider auch von dem guten Schmuck meiner Frau. Das war ganz böse eigentlich. Na gut. Habe ich auch nicht mehr gemacht. Doch, wir haben hinterher schon noch Leute aufgenommen. Und das ist in den meisten Fällen auch gut gewesen. Also ich weiß, der eine, der ist bei Jesus, der hat wirklich Jesus erlebt und gespürt. Also der ist auch heil geworden auf wunderbare Weise. Aber das Beeindruckende war, der hatte so eine Wirbelsäulenfraktur, die eigentlich dazu führte, der konnte nur noch 5 Kilo heben. Und hinterher konnte er mit einer Hand wieder 50 heben, aber das ist eine andere Geschichte. Er hat gespürt, da ist Gott. Also er ist heil geworden und wusste, da ist jemand. Er hatte so den Eindruck, als sagt jemand zu ihm, da bist du ja. Und das hat ihn so bewegt und so berührt. Und dann hat er Jesus angenommen. Und er ist, ja. Also ich habe dann hinterher nicht mehr viel von ihm gehört, aber ich denke doch, dass er mit Jesus auch heute noch unterwegs ist. Naja, und Brüder und Schwestern, das ist einfach schön. Also die Ermutigung, die ist klasse. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Also wenn ihr könnt, nehmt Brüder und Schwestern gerne auf. Manches Mal hat man Engel beherbergt. Und es ist etwas super Schönes.